Ich habe zum Start ein Video dabei, das ein Triathlon zeigt in Barcelona 2020. Ist nicht die beste Qualität, aber es ist eindrücklich, ist ein kurzer Start. Es zeigt die Endphase von diesem Triathlon, wo sich gegen Ende um den dritten Platz zwei Leute gekämpft haben. Und zwar ein Engländer gegen den Spanier. Und der Engländer war gegen Ende vorne und war eigentlich klar, dass er es jetzt schafft, als dann Folgendes passiert ist. Okay, also der Spanier hat gesehen, der Engländer, der hat sich irgendwie vertan, dachte, gerade ist die Ziellinie und hat gesehen, da gibt es noch eine Kurve, läuft in die Bande rein, vergibt seinen Platz, der Spanier zieht vorbei, hat es realisiert, bleibt stehen und lässt den Engländer wieder vorgehen, weil er sagt, okay, er hat es eigentlich verdient. Er hat heute die bessere Leistung gebracht als ich, er hat einen kleinen Fehler gemacht, aber ich bin korrekt. Ich opfere meinen dritten Platz. Es ging um eine Bronzemedaille, es ging um ein bisschen Preisgeld auch. Er hat gesagt, okay, ich gebe das auf. Ich opfere mich. Warum? Weil er integer war. In einem Interview geht es nachher drum. Auch Will Smith und andere haben darauf reagiert und ihm auch irgendwie Respekt gezollt. Aber er hat gesagt, okay, ich bin integer, ich bin korrekt. Das ist ein Wert, den ich in meinem Leben mitgekriegt habe, weil ich so erzogen bin. Erzogen wurde von meinen Eltern und von seinen Trainern beim Laufen oder bei diesem Sport, dass er korrekt ist. Dass er sagt, okay, nur weil jemand einen Fehler macht, nutze ich das nicht schamlos aus. Interessant. Überraschend anders. Sonst im Wettkampf geht es darum, schneller das Beste sein. Also ja, einfach um jeden Preis versuchen, der Erste zu werden. Und er hat gesagt, in der Olympiade hätte er das vielleicht auch nicht gemacht. Aber es war eine Gewohnheit, die er etabliert hatte, die erzogen worden ist, die ihm gesagt worden ist, die ihm wichtig gelegt, nahegelegt worden ist und die diesen Wert, korrekt zu sein, in seinem Leben gefestigt hat. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Überrasche die Welt, fragwürdig leben. Und das wollen wir anhand von 5 konkreten Gewohnheiten. Gewohnheiten, die Werte vermitteln oder auch schaffen in uns, fördern. Ich bete noch. Guter Gott, wir danken dir, dass wir heute wieder hier zusammen sein dürfen in diesem Gottesdienst. Und es ist eine gute Gewohnheit, jeden Sonntag zusammenzukommen, auf dich zu hören, damit auch auszudrücken, dass wir ja dir dienen wollen, dass wir dich schätzen, dich preisen. Und ich möchte dich bitten, dass auch heute diese Gewohnheit nicht einfach nur eine leere Routine ist, sondern dass du uns in dem wieder überrascht. Danke, wo du es schon getan hast. Und heute in dieser Predigt ist was, wo am Ende ganz konkret eine Anwendung findet. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, nicht nur zuzuhören, sondern danach auch zu tun, Herr. Amen. Nochmal kurzer Rückblick, eine Wiederholung vom letzten Mal, weil auch nicht alle da waren und Wiederholung tut gut. Wir haben begonnen mit der Aussage, jeder Christ ist ein Evangelist und trägt die Verantwortung, Jesus mit anderen zu teilen. Und habe festgehalten, okay, der erste Teil, das stimmt nicht. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist und hat diese Gabe. Aber jeder trägt gewissermaßen die Verantwortung, Jesus mit anderen zu teilen. Und dann haben wir entdeckt, es gibt diesen zweifachen Ansatz von Paulus. Es gibt noch andere, aber wir haben gesehen, mit der Tabelle nochmal einzublenden, es gibt Evangelisten, die mutig verkündigen und es gibt evangelistische Gläubige, die fragwürdige Leben führen und bereit sind zu antworten. Und wir haben gesehen, es gibt eine Wechselwirkung, das befruchtet sich gegenseitig. Und wir haben den Fokus auf die zweite Gruppe gelegt. Paulus fordert Gläubige auf, von Jesus zu reden. Aber nicht in der Öffentlichkeit und vor Massen und persönlich auch nicht einfach so, sondern wenn ehrliche und interessierte Fragen gestellt werden. Das andere darf auch sein zusätzlich, aber grundsätzlich mal sollen wir von Jesus reden, aber erst, wenn wir gefragt werden. Das ist ziemlich entspannend, finde ich. Aber soll uns keine bequeme Ausrede sein werden. Wir haben eine Verantwortung, Jesus mit anderen zu teilen. Und deswegen geht es in der Tabelle auch drum oder in dem Text, den wir angeschaut hatten, dass wir als normale evangelistische Gläubige wie verrückt beten, dass wir Umgang suchen und pflegen, dass wir in Beziehungen investieren und da mal mit Wort und Tat so auftreten, dass Ungläubige Fragen stellen und dann bereit sind auch, für ein Gespräch, das auf Jesus hinweist. Man könnte sagen, unsere Verantwortung ist in erster Linie, unseren Glauben, der unsichtbar ist, irgendwie sichtbar werden zu lassen. Aber wie kann etwas, das unsichtbar ist, sichtbar werden? Oder anders gefragt eben unsere Frage, wie leben wir fragwürdig? Das haben wir uns gestellt. Wir haben auch gesagt, okay, das werden wir in dieser Serie nicht völlig beantworten können, aber es darf uns auf einen Weg schicken. Aber eine Aufgabe, eine Grundeinstellung ist, wie kann es gelingen, indem wir die Welt überraschen, indem wir anders sind. Einfach nett sein reicht nicht aus, haben wir gesagt. Wir können dabei als Gemeinde laut und auffällig sein, wir können punktuell überraschen, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen das Augenmerk setzen auf das mal, was wichtiger ist, nämlich, dass wir es im Alltag, im zwischenmenschlichen Leben ausführen, dass Menschen anfangen, Fragen zu stellen. Und wir wollen Fragen erleben, in denen wir über Jesus reden können. Ernst gemeinte und interessierte Fragen. Und deswegen wollen wir uns in dieser Serie 5 praktische Gewohnheiten ansehen, die uns helfen, einen missionarischen Lebensstil zu führen und zu entwickeln, darin zu wachsen, zu segnen, zu essen, zu hören, zu lernen und uns als Gesandte zu identifizieren. Und heute geht es um das Erste. Und diese helfen uns tatsächlich Woche für Woche intentional zu sein, also wirklich was zu tun. Um angetrieben zu werden, haben wir gehört, nach oben, nach innen und nach außen. Das heißt, diese Gewohnheiten, die helfen uns, in die Beziehung zu Gott zu investieren, in die Beziehung zu anderen Christen zu investieren, aber auch uns nach außen zu bewegen. Und diese Gedanken, einfach, dass ihr wisst, habe ich hauptsächlich von diesem kleinen Buch von Michael Frost. Das gibt es, glaube ich, inzwischen auch auf Deutsch. Eine Frage war, die wir so am Rande noch das letzte Mal auch gehört haben, die eine Startfrage ist, sind wir überhaupt nahbar? Oder nähern wir uns Menschen? Sind wir im Leben anderer präsent, involviert? Und diese Sehnsucht ist, uns zu hinterfragen, zu sagen, okay, wie kann das mehr Realität werden wieder? Jesus ruft jeden von uns dazu, unser Leben einfach, demütig und still auf Menschen auszurichten, in Beziehungen zu investieren. Nicht große Programme zu machen in erster Linie, sondern in Beziehungen zu investieren. Und da wollen wir uns kurz anschauen, das große Wozu Gottes aus der Bibel. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das war im Alten Testament schon, könnte man sagen, so der Slogan oder ein Zuspruch für das Volk Israel. Und die Botschaft der Bibel lautet, auch wenn man sagt, ey, worum geht's im Christsein, lautet nicht, Gott liebt mich und Punkt. Und auch nicht, Gott liebt mich und starb für mich und so bin ich aus Gnade gerettet. Das ist nicht der Kern allein vom Christentum, weil das konzentriert sich sehr stark auf uns selbst. So als wären wir irgendwie selbst Objekt unseres Glaubens. Die Botschaft der Bibel lautet, Gott liebt mich, damit ich ihn, seine Wege, seine Errettung, seine Ehre und seine Größe, wir haben gesungen in unterschiedlicher Weise, Gott ist groß, Gott ist heilig, er ist Herrscher, dass wir das unter allen Nationen bekannt machen, dass es bekannt wird. Das ist das große Wozu Gottes. Nicht, dass ich gerettet bin, sondern dass ich gerettet bin, damit er groß rauskommt, auch bei anderen. Und deswegen will er, dass wir unseren Glauben nicht für uns leben, sondern für andere, um sie aufmerksam zu machen auf Gott. Und deswegen müssen wir intentional sein. Und da möchte ich nochmal kurz anknüpfen. Wir müssen irgendwie beabsichtigt sein, initiativ sein. Missionsbefehl, Matthäus 28, 18 bis 19. Da heißt Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Geht, lehrt, tauft, lehrt, halten. Da muss man initiativ sein, da muss man Schritte gehen. Das passiert nicht zufällig. Und es ist ein Befehl an alle und kein Ruf für manche. Und das ist eine große Sache. Und daher kann es nicht sein, dass wir nur durch ein paar Programme als Gemeinde abdecken, dass wir ein paar evangelistische Sachen haben, ein paar Gottesdienste haben. Es braucht eine Ebene, wo jeder von uns unter der Woche mitwirken kann. Und deswegen diese 5 Gewohnheiten, die ganz konkret dazu helfen können. Da werden wir sehen, wir segnen und wir werden da ganz konkret werden. Man kann das an sich selbst auch anpassen, aber einfach eine Einladung, es möglichst so konkret auch auszuprobieren. Segnen, mit einem Statement zu setzen, okay, wie wird es ganz konkret praktisch in der nächsten Woche? Ich werde 3 Leute diese Woche segnen. Davon mindestens eine aus der Gemeinde und mindestens eine außerhalb. Sehr, sehr praktisch und konkret. Messbar. Essen. Ich werde mit 3 Leuten gemeinsam essen diese Woche. Mindestens mit einer Person außerhalb der Gemeinde. Hören. Ich werde zumindest eine Zeitspanne der Woche verbringen, um auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Das hilft uns zum Beispiel auch für die anderen Sachen, dass ich jemanden segnen kann, großzügig sein kann und es der Person so eine Ermutigung ist, die ich gar nicht wissen hätte können, dass ihr weiterhilft. Das nächste, lernen. Ich werde zumindest eine Zeitspanne in der Woche verbringen, über Jesus zu lernen. Gesandt. Ich werde Tagebuch führen über alle Weisen, wie ich andere auf diese universelle Herrschaft Gottes in Jesus aufmerksam machen kann. Also die 4 Gewohnheiten davor, wo ich das mache, das halte ich für mich fest, um Bewusstsein zu fördern, dass ich da dran bin. Dann eine kurze Zwischenfrage. Diese 4 Dinge, welche davon sind für dich am ehesten natürlich und komfortabel zu segnen, zu essen, auf Gott zu hören, zu lernen, zu studieren? Und welche schwieriger für dich? Warum werden wir so konkret, dass wir sagen, okay, 3 Leute zum Beispiel. Warum so konkret? Gewohnheit formt Lebensstil. Gewohnheiten, die man einübt, sind das, was unseren alltäglichen Lebensstil verändern. Aristoteles sagte, wir sind, was wir wiederholt tun. Exzellenz dann ist kein Akt, also nichts, was wir einmalig tun, sondern eine Gewohnheit. Also etwas, was wir beständig tun, wo wir dranbleiben. Wenn wir zum Beispiel exzellent großzügig sein wollen, müssen wir es gewohnheitsmäßig tun. Aber eine Gewohnheit muss erst entwickelt werden. Deswegen so konkret, deswegen so messbar, so spezifisch, das uns hilft, wirklich dran zu bleiben. Nochmal zu Aristoteles. Diese Aussage, wenn man die übertragen auf den Glauben, ist Glaube nicht einfach nur eine Tat, nicht eine einzige Entscheidung und nicht einfach nur eine Überzeugung, sondern Glaube ist ein Stück weit eine Gewohnheit. Oder anders und einfacher gesagt, etwas, das sich im Alltag zeigt. Der Glaube formt unsere Taten einerseits, aber umgekehrt formen unsere Taten auch unseren Glauben. Es besteht eine enge Verbindung zwischen unserem Inneren, unserer Spiritualität, könnte man auch sagen, und unserem Äußeren, was wir tun. Das Äußere und das Innere. Das Äußere, oder manchmal ist es so, dass das Innere Ausdruck findet im Äußeren. Ich bin begeistert von Gott und deswegen singe ich Loblieder. Aber genauso kann es umgekehrt sein. Mir ist gerade gar nicht zumute, danach zu singen und trotzdem stehe ich auf und singe und es hilft dem Inneren auf die Sprünge. Wieder ein Beispiel der Großzügigkeit. Wir wollen von Herzen großzügigere Menschen werden, aber einfach mal Großzügigkeit zu praktizieren, lässt uns diesen Wert wachsen. Nur weil wir sagen, okay, wir beschäftigen uns mit unserem Kopf, zu sagen, okay, was macht Großzügigkeit aus und so weiter, ist gut. Aber erst wenn wir es wirklich tun, wird Großzügigkeit Teil von unserem Leben. Der Schweizer Psychologe Carl Jung sagte, du bist, was du tust, nicht, was du sagst, dass du tun wirst. Oder nicht das, was du dir Gedanken darüber machst, dass du tun wirst. Der Glaube ist demnach gewissermaßen eine Gewohnheit. Etwas, das wir beständig tun. Oder etwas, das sich beständig zeigt, dass es da ist. Gewohnheiten etablieren wir, weil wir von etwas überzeugt sind, weil wir etwas Wert geben. Aber wiederum formen Gewohnheiten auch unsere Überzeugungen und unsere Werte. Eine erstrebenswerte Gewohnheit formt Werte. Zum Beispiel ist eine Gewohnheit, die man nicht so in der Bibel findet, die quasi eingeführt worden ist, eine Praxis, die eingeführt worden ist, die viele von uns auch praktizieren, das sogenannte stille Zeitmachen. dass man eine Zeit in der Früh nimmt zum Bibellesen und Gebet. Das findet man so in der Bibel nicht. Das wurde eingeführt, weil man den Wert erreichen wollte, dass einem die Bibel lieb ist und Gebet wichtig ist. Und dann wurde Material dazu entwickelt und ein Pastor muss dann nicht nur noch sagen, okay, die Bibel ist wichtig und Beten ist wichtig, sondern er ermutigt, stille Zeit zu machen. Und erreicht dann durch diese Gewohnheit, dass dieser Wert bei den Leuten wächst. Er ermutigt zu einer Gewohnheit, die erfunden wurde, um den Wert von etwas zu fördern. Also jedenfalls, Gewohnheiten formen und fördern unser Leben und unsere Werte. Unsere 5 Gewohnheiten fördern einen missionarischen Lebensstil, der andere fasziniert. Gewohnheiten, die uns mutig in die Welt gehen lassen. Unsere missionarischen Werte, die wir durch die Gewohnheiten fördern wollen, sind, uns mit Nachbarn auseinanderzusetzen, mit anderen, in andere Beziehungen zu investieren. Der andere Wert ist Verbundenheit miteinander, mit Christen und mit Nichtchristen. Oder ein anderer Wert, ein tieferes Erleben von Gottes Führung in unserem Leben. Oder ein besseres Verständnis vom Evangelium oder eine Erkenntnis von Jesus. Und uns als Missionare zu identifizieren. Das sind die Werte, die wir entwickeln wollen, die wachsen sollen und deswegen Gewohnheiten, die diese fördern. Diese Werte, die sind essentiell, die sind wichtig. Denn missionarisch bedeutet unser Leben, was wir tun und sagen, ist nicht einfach nur Ausdruck von unserem Glauben, sondern es soll andere aufmerksam machen auf die Herrschaft Gottes. Das ist das große Wozu. Es demonstriert und verkündigt, dass Gott in Jesus regiert. Wir haben Missionsbefehl gelesen. Matthäus 28,18, da fängt es an, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Deswegen sollt ihr das tun. Und darauf sollen andere aufmerksam werden. Und wir machen sie aufmerksam darauf, nicht nur durch diese 5 Gewohnheiten, aber auch, indem wir Großzügigkeit leben, Gastfreundschaft leben, indem sie beobachten können, die Auswirkung, dass wir geistgeführt leben, indem wir Jesus ähnlicher werden dadurch. Dinge, die christliches Leben halt ausmachen. Aber wir müssen auch merken, dass wir so leben müssen, um unsere Nachbarn Glauben sichtbar werden zu lassen. Es ist nicht nur einfach Teil, um Christsein zu leben, sondern es ist auch etwas, um Glaube sichtbar werden zu lassen, damit sie aufmerksam werden auf Gottes Herrschaft. Und darum lehre ich uns eins zu sagen, ja, ich will so konkret praktisch dabei sein, weil ich in die Welt gesandt bin. Die Gewohnheiten sollen die missionarischen Werte in uns fördern. Wenn du jede Woche Menschen segnest, wirst du sehr wahrscheinlich eine großzügige Person werden. Wenn du wöchentlich mit Menschen isst, wirst du gastfreundlicher werden. Wenn du regelmäßig auf Gottes Geist hörst, wirst du mehr eine geistgeführte Person werden. Wenn du mehr über Jesus lernst, wirst du wahrscheinlich Jesus-ähnlicher werden. Wenn du im Tagebuch festhältst, wie du in die Welt gesandt wurdest, wirst du mehr und mehr als Gesandter, als dich als Missionar in deiner Nachbarschaft verstehen. Also diese missionarischen Gewohnheiten entwickeln missionarische Werte. Zu segnen macht uns großzügig, zu essen gastfreundlich, zu hören geistgeführt, zu lernen Jesus ähnlich, gesandt zu sein missionarisch. Und wenn wir das sein wollen, dann reicht es nicht, etwas über diese Werte zu hören, uns darüber nachzudenken. Wir müssen diese Gewohnheiten so oder so ähnlich praktizieren. Und deswegen so ganz praktisch konkret. Diese Gewohnheiten sind nicht einfach eine missionarische Strategie, sondern sie sind einfach folgerichtig. Sie sind einfach Ausdruck von unserem Leben mit Gott. Weil ich so sein will, tue ich dies und jenes konsequent. Und das Tolle an diesen 5 Gewohnheiten, es geht nicht nur um nach außen zu gehen, sondern wir haben gesehen, sie gehen auch nach innen und nach oben. Und dadurch geben sie uns wieder Kraft. Sie verbinden uns als Geschwister miteinander und mit Jesus stärker, dass wir dranbleiben können. Und um beim ersten Beispiel zu sein, zu segnen, wenn wir Großzügigkeit in der Gemeinde erleben, hier eine Ermutigung, da ein Geschenk, da etwas, Wenn wir das erleben und wenn wir Gottes Zuwendung erfahren, dann fällt uns selbst viel leichter, großzügig zu sein unter der Woche. Und deswegen schauen wir uns heute die erste Gewohnheit an, zu segnen. Berührungspunkte mit Menschen im Alltag zu nutzen, um sie großzügig zu segnen. Das Vorhaben ist zu segnen. Ich werde 3 Leute diese Woche segnen, davon mindestens eine aus der Gemeinde und mindestens eine außerhalb. Und die dritte, egal welche Kategorie. Aber zu segnen kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben und ich möchte sie für uns heute definieren, worauf wir uns fokussieren wollen. Grundsätzlich kann zu segnen ein Akt der Weihe sein. Also durch ein Ritual und ein Wort, dass etwas gesegnet wird, geweiht wird. Es kann bedeuten, gut von jemandem zu reden, jemanden zu preisen. Das steckt auch ein bisschen mit drin. Es gibt den Ausdruck, Gott zu segnen. Was bedeutet, die Knie zu beugen vor ihm, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Es kann bedeuten, über jemanden Wohlergehen und Glück auszusprechen oder glücklich zu machen. Glückselig, also da klingt was von den Seligpreisungen wieder. Gottes Segen wiederum bedeutet oder ist eine Definition davon, dass es seine heilsame Zuwendung ist. Aber die Formulierung, auf die wir uns heute fokussieren wollen und konzentrieren wollen, die Kategorie oder Bedeutung, die wir in den Mittelpunkt stellen wollen, was Segnen bedeutet, ist, einen anderen Arm zu stärken oder einen anderen Arm Kraft zu verleihen. Wenn jemand Last trägt und die Arme schwer werden lässt und er die Arme hängen lässt, da aufzuhelfen. Oder selbst wenn jemand gut klarkommt, für noch mehr Leichtigkeit zu sorgen, zu beschenken, aufzubauen, zu ermutigen, damit jemand gestärkt ist und es ihm wohl geht. Alles ist damit gemeint und fällt hinein, was die Last im Leben erleichtert, was aufatmen lässt, was die Seele erhebt, was Erleichterung bringt oder einfach gut tut. Es kann klein sein und es kann groß sein. Und es kann weniger oder mehr kosten. Wir wollen großzügig sein. Mit Worten, mit Zeit. Und es kann bedeuten, Zeit persönlich für eine Person oder allgemein, dass man sich ehrenamtlich für eine Gruppe investiert zum Beispiel. Oder großzügig sein mit Geld. Wir wollen großzügig sein mit Geld auch für Menschen, die wirklich Hunger leiden am anderen Ende der Welt, aber gleichzeitig auch lokal im Alltag. Sich Gedanken machen um jemanden ist auch Großzügigkeit. Oder wir können auch großzügig sein, indem wir großzügig mit Fehlern anderer umgehen. Wir können und sollen Segen sein für Leute fern und nah. Das Anliegen ist, dass andere hinterfragen und dahinter die noch viel größere Großzügigkeit Gottes irgendwann entdecken. Klammer auf, und deswegen kann man sogar andere segnen, durch das, dass wir Probleme haben. Dass sie dadurch die Kraft und das Wirken Gottes sehen können. Klammer zu. 4 mögliche Formen, um zu segnen. Das erste, Worte der Anerkennung. Indem man eine Nachricht schickt oder einen Brief schreibt, wo man wertschätzt oder ermutigt oder weiterhilft. Oder natürlich auch direkt verbal zu sagen. Gary Chapman, der Autor von 5 Sprachen der Liebe, wir schauen uns ein paar davon an. Alle diese Gewohnheiten oder Formen sind Ausdruck der Liebe. Es schreibt: Ermutigung benötigt Empathie und die Welt mit den Augen des anderen zu sehen. Nur wenn wir gelernt haben, was dem anderen wichtig ist, können wir gut ermutigen. Mit verbaler Ermutigung versuchen wir zu kommunizieren: Ich verstehe, ich kümmere mich, ich bin bei dir, wie kann ich helfen? Wir versuchen zu zeigen, dass wir an die Person glauben und an ihre Fähigkeiten. Wir geben Anerkennung und Lob. Das stärkt einen Arm. Das zweite, durch Geschenke. Wir können zeigen, er oder sie wird wahrgenommen. Es sorgt sich jemand um die Person oder schätzt sie. Und es kann was Besonderes sein oder eine Kleinigkeit. Es gibt es in allen Größen, Farben und Formen. Man kann es aus offensichtlichen Gründen geben, dass man einer Familie einen Essenskorb gibt, weil sie in Not ist, oder eine gestresste Mama, oder einfach so aus keinem Grund. Das stärkt den Arm von anderen. Dann das dritte, Hilfsbereitschaft oder freundliche Taten. Das sage ich gar nicht viel mehr dazu. Und das vierte, Gebet. Eine Großzügigkeit, ohne dass es jemand weiß erstmal. Ein bestes Geschenk, das kostet oft mehr, als einfach nur kurz was Nettes zu sagen. Und der Nebeneffekt ist, wir haben entwickeln dabei wirkliches Interesse für eine Person. Konkret 3 Leute segnen, mindestens eine Person innerhalb der Gemeinde. Zu segnen in diesen genannten Formen verbindet Menschen miteinander. Das stärkt christliche Gemeinschaft. Und wenn man selbst viel materiell und immateriell beschenkt wird, dann ist man selbst viel großzügiger und kann beschenken. Mindestens eine Person außerhalb der Gemeinde, sogar gar jemanden Fremden zu segnen, das ist unerwartet, das überrascht. Es gab eine Studienarbeit über missionarische Kurzzeiteinsätze in Thailand. Da gab es 2 Gruppen. Die einen, die haben sich als Segner gesehen, die anderen als Bekehrer. Die Segner haben gesagt, okay, wir gehen vor allem hin, um die Leute zu segnen, ihnen Gutes zu tun, ihnen zu helfen. Und die anderen haben gesagt, okay, wir gehen hin, um die anderen auf Gott hinzuweisen und sie einzuladen, umzukehren. Die gesellschaftliche Auswirkung war bei denen, die gesegnet haben, größer, das ist verständlich. Aber interessant ist auch, die einfach gegangen sind, um in erster Linie zu segnen, die hatten 50 Mal mehr Bekehrungen. Also sie waren erfolgreicher, Menschen zu helfen, den Weg zurück zu Gott zu finden, weil sie fragwürdig waren. Jetzt zu dieser Gewohnheit zu segnen, großzügig zu sein, noch 3 Punkte der Vorsicht. Wir dürfen und sollen nicht großzügig zu sein, um zu bekehren. Wir sollen es einfach nur so sein. Der Selbstzweck ist einfach großzügig zu sein. Ein Liebesdienst ohne Bedingungen, ohne berechnend zu sein. Dann das Zweite, der Empfänger muss sich auch gesegnet fühlen. Er soll sich nicht manipuliert fühlen. Nicht wie missioniert wurde während der Kolonialisierung. Der Gründervater von Kenia, der hat gesagt, davor hatten wir das Land und ihr die Bibel, dann seid ihr gekommen, habt uns die Bibel gegeben und ihr hattet das Land. Philipper 2, 3 bis 4 sagt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe auf das Sein, nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Der Empfänger muss sich gesegnet fühlen. Und deswegen müssen wir ein Stück weit auch den Empfänger studieren, könnte man sagen. Wir müssen lernen, was hat er für Bedürfnisse? Was hat er für Bedürfnisse? Was hat er für Ängste? Welche Hoffnungen? Welche Sehnsüchte? Und manchmal studiert man nur im Moment. Man hat eine Situation, wo man jemanden begegnet und man kann versuchen zu erahnen, was jetzt ein Segen sein könnte. Und bei manchen Menschen ist man länger dran und kann sie besser kennenlernen und verstehen. Und deswegen auch wissen, welche Form ist jetzt wirklich das, wo die Person die Arme stärkt und welche Form nicht? Selbst eine verbale Ermutigung kann besser sein, es schriftlich zu machen oder im Persönlichen zu machen, als vor einer Gruppe zum Beispiel oder umgekehrt. Das andere soll sich gesegnet fühlen. Was zum Schmunzeln aus der Bibel, Sprüche 27, 14, da heißt es, wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das für einen Fluch gerechnet. Ja, der andere soll sich dabei gesegnet fühlen. Und deswegen müssen wir demütig, sanftmütig, liebevoll und kontinuierlich sein dabei. Und das Dritte ist, wo wir uns bewusst sein müssen, nichtsdestotrotz bleibt die Möglichkeit, missverstanden zu werden. In 1. Petrus 3, 15 bis 16 wird gesagt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie eure guten Wandel in Christus schmähen. Also selbst wenn wir Gutes tun, werden manche Leute komisch, abweisend darauf reagieren. Wir sollen dabei ein reines Gewissen bewahren. Es kann sein, dass wir wegen um Jesu Willen das erleben, aber wenn wir uns manipulativ idiotisch verhalten, dann sind wir selber schuld. Wir sollen ganz natürlich Menschen segnen, aber trotzdem aus dem Bewusstsein, weil uns das wichtig ist, Gewohnheiten entwickeln dafür, um wirklich großzügiger zu werden. Praktisch konkret werden. Beginnt damit, sich selbst als Gesegneter zu sehen erstmal. Diese Gewohnheit, drei Leute zu segnen, bewirkt eine Veränderung in unserer Gemeinde. Also bewirke du eine Veränderung in unserer Gemeinde, dass du anfängst, großzügiger zu sein. Oder bewirke auch eine Veränderung, einen anderen Arm zu stärken, könnte man sagen, bei jemand außerhalb der Gemeinde. Und das wöchentlich. Nicht ab und zu, sondern wöchentlich. Fang an mit einer Person in den ersten zwei Tagen dieser kommenden Woche, um sich konkret messbar, realistisch erreichbar vorzunehmen. Es geht nicht genau um diese drei, sondern sollen Ansporn und Hilfe sein. Und notierst dir, wenn du jemanden gesegnet hast, um diese Gewohnheit zu entwickeln. Wenn du wirklich eine Veränderung sehen willst in deinem Lebensstil, dann ist es notwendig, eine Gewohnheit über längere Zeit sehr bewusst durchzuziehen. Gewohnheiten zu etablieren, dass sie in Fleisch und Blut übergehen, benötigt unterschiedlich lang. Also man kennt es von guten Jahresvorsätzen, man probiert die und zack, sind sie wieder weg. Aber je nachdem, welche Gewohnheit die man etablieren will, braucht man gewisse Zeit, dass sie in Fleisch und Blut übergeht. Zum Beispiel ein Glas Wasser zu trinken am Morgen nach dem Aufstehen, das zu etablieren, dass man es automatisch macht, braucht ungefähr 20 Tage. Dass man es bewusst sich vornimmt, jeden Tag zu machen, und nach 20 Tagen wird es ein Automatismus. Komplexere Gewohnheiten brauchen Monate. Und deswegen brauchen wir Unterstützung und vor allem noch, wenn noch weitere vier Gewohnheiten dazukommen, brauchen wir irgendwie eine Hilfe, dass wir diese Gewohnheiten entwickeln. Dass es dazu kommt. Und der Autor von dem Buch, der ermutigt deswegen, Dreierschaften zur gegenseitigen Rechenschaft zu gründen, wo man sich einmal die Woche mitteilt, ob man es geschafft hat oder nicht, wie es dabei ging. Und später, wenn dann auch Gespräche entstehen, dann kann man da auch teilen, ey, wir hatten dieses schwierige Gesprächsthema, habt ihr Tipps, wie man da weiterreden kann? Sowas wäre, fände ich, irgendwie genial, weil wir dann wirklich großzügiger werden würden. Wenn du sagen kannst, ja, diese Gewohnheit trägt bei, meine Freunde zu überraschen, dann sei dabei, sie zu etablieren. Daher, wie kann das wirklich Realität werden? Etabliere das in deiner bestehenden Zweierschaft, wo du schon im Kontakt bist, dass er sagt, okay, wenn wir uns wöchentlich hören, dann fragen wir uns dieses, ey, wem konntest du diese Woche schon Segen sein? Oder bewegt es und sagt, okay, für die nächsten Monate wollen wir das in unserer Kleingruppe machen. Am Anfang stellen wir uns diese Frage. Oder bilde heute oder im Laufe der Woche solche Dreierschaften. Und ich möchte euch Hilfestellung dazu geben. Man könnte, um es realistischer vielleicht werden zu lassen für den einen oder anderen, nicht sagen, okay, man müsste sich tatsächlich treffen unter der Woche, sondern man macht es in einer WhatsApp-Gruppe, vielleicht sogar nur schriftlich. Man kann sich überlegen, wie man das als Familie vielleicht gemeinsam machen kann, um tatsächlich dran zu bleiben. Mein Vorschlag wäre, das für einen Zeitraum zu machen, bis zu den Sommerferien. Zu sagen, für diese Zeit machen wir das. Und wer eine Zweierschaft oder Dreierschaft beginnen möchte, kann, damit es Realität wird, auch ganz praktisch einfach in unserer WhatsApp-Gruppe teilen und stärken, da reinschreiben, ey, wer möchte es mit mir zusammentun? Wer möchte sich mit mir zusammentun dafür? Der Bonus, wenn wir andere segnen, wenn wir großzügig segnen, es macht uns selbst zufrieden. Wir kommen zum Schluss. Heute ging es darum, den anderen Arm zu stärken. Hab einen anderen Arm stärken wollen Blick, könnte man sagen. Wer braucht etwas? Wen kann ich überraschen? Für wen bin ich dankbar? Durch Worte, Geschenke, Taten, Gebet. Einfach let's do it. Oder Geschenk, nochmal eine andere Idee. Vor kurzer Zeit hatten wir Jugendleitertreffen und ich habe gefragt, wer weiß von diesen Leuten, die in unserem Jugendleitungsteam ist, mit was kann man ihnen eine Freude machen? Und ich habe dementsprechend Snacks für jeden, was er gerne hat, Donuts oder schwarze Schokolade, Ziegenkäse und so weiter gebracht. Und es hat ermutigt und den Arm gestärkt. Und dann noch vorzeigen das letzte, Gebet. Es geht nicht darum, das jetzt irgendwie zu einer Show zu machen, aber es geht mir, dass wir es wirklich tun, dass wir wirklich mitmacht. Und nächsten Sonntag wäre deswegen fein, wenn wir im Gottesdienst kurz Raum haben, wo jeder, der will, kurz sagt, ey, ich bin diese Woche gesegnet worden auf diese Weise von jemandem aus der Gemeinde. Einfach ganz kurz die zu benennen, nicht groß auszuholen, sondern einfach nur kurz, ey, ich habe einen ermutigen Vers gekriegt. Ey, mir ist das und das passiert. Wir können auch gleich jetzt nach dem Gottesdienst damit anfangen. Das ist ein bisschen unnatürlich vielleicht so, aber wir sind uns ja alle bewusst, wir sind gemeinsam dazu eingeladen worden und deswegen ist es okay. Es darf trotzdem ehrlich sein und aufrichtig sein, aber eine Einladung hilft manchmal, das, was man vielleicht eher gerne mal tun würde, auch wirklich zu tun. Ich bete noch abschließend. Guter Gott, du bist großzügig und du hast uns gesegnet. Du segnest uns jeden Tag mit deiner Gegenwart, mit deiner Gnade. Und auf so vielerlei Weise in kleinen und großen Dingen. Ich danke dir, wie wir das erleben, auch von unseren Geschwistern, vielleicht in der letzten Woche auch. Und ich möchte dich bitten, dass du uns selbst auch großzügiger werden lässt, dass wir andere segnen, Menschen in der Gemeinde, Menschen außerhalb der Gemeinde, um aufmerksam zu machen auf deine Großzügigkeit, Herr. Hilf uns wirklich praktisch, konkret Gewohnheiten zu entwickeln, die uns diese Werte wirklich fördern, Herr. Amen.